Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Ich begrüße Sie wieder ganz herzlich zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Schon seit einiger Zeit steht hier das Buch der Sprüche Salomos im Mittelpunkt. Dieses Buch gehört zusammen mit einigen Psalmen, dem Hohelied, dem Buch des Predigers Salomo und dem Hiob-Buch zur Weisheitsliteratur des Alten Testaments. In der biblischen Weisheitsliteratur geht es niemals nur um reine Wissensvermittlung oder lediglich um allgemeine Leitlinien der Lebensbewältigung, sondern die biblische Weisheitsliteratur und besonders auch das Buch der Sprüche möchte zu einem Gott wohlgefälligen und deshalb lebensfördernden Lebensstil aufrufen. In der letzten Sendung haben wir das 8. Kapitel des Buches der Sprüche Salomos erreicht. Nun folgt gleich die Fortsetzung. Wie schon in den Kapiteln vorher wird auch hier die Weisheit personifiziert. Das heißt, sie taucht hier in der Gestalt einer Person auf. Das Besondere an diesem Kapitel ist, dass die Weisheit sogar zu uns persönlich in der Ich-Form spricht. Es ist fast so, als würde sie wie eine liebevolle Mutter darum werben, dass ihre Kinder ihr zuhören und ihr folgen. Mit verschiedenen Bildern und Worten wirbt sie eindrücklich darum, dass man ihr das Vertrauen schenkt. Um den Zusammenhang herzustellen, lese ich zunächst noch einmal die Verse 1 bis 9. Dort heißt es: Ruft nicht die Weisheit und lässt nicht die Klugheit sich hören? Öffentlich am Wege steht sie und an der Kreuzung der Straßen, an den Toren am Ausgang der Stadt und am Eingang der Pforte ruft sie: O ihr Männer, euch rufe ich und erhebe meine Stimme zu den Menschenkindern. Merkt, ihr Unverständigen, auf Klugheit, und ihr Toren, nehmt Verstand an. Hört, denn ich rede, was edel ist, und meine Lippen sprechen, was recht ist. Denn mein Mund redet die Weisheit, und meine Lippen hassen, was gottlos ist. Alle Reden meines Mundes sind gerecht, es ist nichts Verkehrtes noch Falsches darin. Sie sind alle recht für die Verständigen und richtig denen, die Erkenntnis gefunden haben. Soweit die Verse 1 bis 9. Die beiden letzten Verse übersetzt die Gute Nachricht Bibel folgendermaßen: Meine Worte sind alle wahr und ehrlich, es ist keine Falschheit und Hinterlist darin. Sie sind klar und eindeutig für alle, die Einsicht haben und ihren Verstand gebrauchen. Das ist, wie ich finde, eine wichtige Tatsache. Wenn es wirklich um Weisheit geht, dann ist es einfach zu verstehen und wird bei einfachen Menschen Anklang finden. Ich bin Gott so dankbar, dass er das Evangelium nicht so vermittelt hat, dass es nur Menschen mit einem hohen Intelligenzquotienten begreifen können. Sonst wären viele Menschen davon völlig ausgeschlossen. Es ist eine einfache Botschaft für einfache Menschen. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass manche Dinge, die von Menschen als tief und fundiert bezeichnet werden, dies nicht immer sind. Als ich auf dem College war, hatte ich wie viele andere junge Leute den Standpunkt, dass ich alles weiß. Und dann hatten wir eines Tages einen brillanten Mann, der eingeladen worden war, um an unserem College eine Vorlesung zu halten. Und ganz offen gesagt, ich habe von seiner Vorlesung nicht viel verstanden. Er hat schlichtweg über meinen Kopf hinweg geredet. In meiner Not bin ich zu einem anderen Dozenten gegangen, der als der schlaueste Kopf unter allen Dozenten bekannt war, und habe zu ihm gesagt: Ich kann aus dieser Vorlesung einfach nichts mitnehmen. Ich muss gestehen, dass das alles an mir vorbeigegangen ist und ich einfach nichts verstehe. Ich bin bisher immer davon ausgegangen, dass ich nicht schwer von Begriff bin, aber ich begreife einfach nicht, was er meint. Ich werde die weise Antwort dieses Dozenten niemals vergessen. Er hat zu mir gesagt: Sie wissen doch, wenn Wasser klar ist, dann kann man bis auf den Grund schauen, egal ob es 2 Meter oder 20 Meter tief ist. Aber wenn das Wasser trüb ist, erkennt man nichts. Wenn das Wasser dreckig ist, kann man nicht einmal den Grund einer Pfütze auf der Straße erkennen. Manche Menschen sind nicht tief, sondern sie sind einfach nur trüb. Das waren deutliche Worte, und sie haben meine Frage beantwortet. Es ist meiner Meinung nach so, wenn jemand ein intellektuelles Problem mit Gottes Wort hat, dann ist nicht die Bibel das Problem, sondern das Problem liegt in der Person selbst. Nicht die Bibel ist das Problem, sondern der Mensch. Ich möchte an dieser Stelle zwei Verse aus dem Neuen Testament vorlesen, die einerseits tiefgründig sind, andererseits aber auch sehr einfach. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, schreibt der Apostel Paulus: Weil wir nun solche Hoffnung haben, sind wir voll großer Zuversicht und tun nicht wie Mose, der eine Decke vor sein Angesicht hängte, damit die Israeliten nicht sehen konnten, das Ende der Herrlichkeit, die aufhört. Aber ihre Sinne wurden verstockt, denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke unaufgedeckt über dem Alten Testament, wenn sie es lesen, weil sie nur in Christus abgetan wird. Vielleicht haben Sie jetzt den Gedanken, ja, diese Menschen können nicht verstehen, weil eine Decke über ihrem Verstand liegt. Sie sind also nicht dafür verantwortlich, wenn sie es nicht verstehen. Diesen Gedanken haben viele Menschen heute. Viele Menschen sagen von sich, dass gewissermaßen eine Decke über ihrem Verstand liegt und sie die Bibel einfach nicht verstehen können. Sie zeigen Interesse an Gott, aber sind der Meinung, dass sie Gott nicht erkennen können oder dass er sich ihnen nicht zeigt und dass sie Gottes Wort nicht verstehen. Aber wenn wir die nächsten Verse lesen, merken wir, dass dies ein Trugschluss ist. Ebenfalls im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, und zwar in den Versen 15 und 16 heißt es: Bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, hängt die Decke vor ihrem Herzen. Wenn Israel aber sich bekehrt zu dem Herrn, so wird die Decke abgetan. Das heißt doch, in dem Moment, in dem Israel sich zu dem Herrn bekehrt und die Decke entfernt, dieses Prinzip gilt für jeden Menschen heute. Wenn sich jemand Gott zuwendet, dann wird er manche Dinge auf einmal klar erkennen. Wenn Menschen meinen, ein intellektuelles Problem mit Gott zu haben, dann ist es oft nur ein Problem ihres Herzens. Es ist dann kein Kopf, sondern ein Herzproblem. Wir sollten also nicht behaupten, dass uns intellektuelle Probleme von Gott abhalten. Das Einzige, was uns von Gott abhält, ist Sünde in unserem Leben. Dinge, die wir nicht ändern und nicht ablegen wollen. Wir sind nicht bereit, unsere Knie und unseren Kopf vor Gott zu beugen und zu Jesus Christus zu kommen. Das ist das Problem. Aber wenn unser Herz sich Gott zuwendet, passiert etwas absolut Erstaunliches. Die Decke wird weggenommen. Die intellektuellen Probleme werden wie weggewischt sein. Ein mittelalterlicher Forscher hat einmal gesagt: Ich hatte viele Probleme, bis ich Christus gefunden habe. Das Wort Gottes ist klar. Die Botschaft des Evangeliums ist so einfach, dass sie nicht missverstanden werden kann. Aber es gibt bewussten und manchmal absichtlichen Widerstand gegenüber dem Evangelium. Dies ist ein Problem unseres Herzens. Aus diesem Grund können wir das Wort Gottes als eine Art Geigerzähler verwenden. Ein Geigerzähler kann zum Beispiel anzeigen, wo wir Uran, ein radioaktives Element, finden. Ganz ähnlich kann uns die Reaktion eines Menschen auf das Wort Gottes zeigen, ob jemand wirklich von Herzen an Gott glaubt. Wenn da Menschen sind, die das Wort Gottes von Herzen lieben, dann hüpft sozusagen die Nadel des Geigerzählers auf und nieder. Aber es gibt auch andere Menschen. Sie benutzen zwar einen frommen Wortschatz und geben mit den schönsten Worten Glaubenswahrheiten von sich, aber ihr Glaube ist tot. Bei diesen Menschen können wir keine Reaktion auf das Wort Gottes erwarten. In Wirklichkeit widerstehen sie sogar dem Wort Gottes. Ich bin häufig darauf angesprochen worden, wie ich mit Menschen umgehe, die dem Wort Gottes Widerstand leisten. Ich habe da eine gewisse Gelassenheit, was solche Menschen betrifft. Denn meine Aufgabe ist es lediglich, das Wort Gottes weiterzugeben. Und Gott selbst wird sich um diese Leute kümmern. In meiner Dienstzeit als Pastor habe ich oft erlebt, wie Gott mit solchen Menschen umgeht. Ich habe erlebt, wie Dinge plötzlich offenbar wurden und Sünde im Leben solcher Menschen offensichtlich wurde. Ich erinnere mich an einen besonders arroganten jungen Mann, der das Wort Gottes viele Male in Frage gestellt hat. Später hat er irgendwann seine Frau und seine Kinder verlassen, um mit einer anderen Frau zusammenzuleben. Da war Sünde in seinem Leben. Das war sein Problem. Ich betone dies, weil Gottes Wort klar ist. Dieser unschätzbare Wert des Wortes Gottes wird auch von Salomo in unserem Bibeltext in den Versen 10 und 11 betont. Diese Verse bringen uns zum zweiten Abschnitt von Kapitel 8, in dem dazu aufgerufen wird, Weisheit zu erlangen und in dem der Wert der Weisheit betont wird. Da heißt es: Nehmt meine Zucht an, lieber als Silber, und achtet Erkenntnis höher als kostbares Gold. Denn Weisheit ist besser als Perlen, und alles, was man wünschen mag, kann ihr nicht gleichen. Wenn wir irgendwann im Leben mal an dem Punkt sind, an dem Hiob war, wo wir unsere Prioritäten neu ordnen, wo wir einen neuen und angemessenen Blick auf die Dinge dieser Welt bekommen und wir feststellen müssen, dass Weisheit besser ist als Gold, dann werden wir Gott an die erste Stelle in unserem Leben setzen. Dann leben wir tatsächlich so, wie Jesus Christus es in Matthäus 6, Vers 33 vorschlägt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Diese Aufforderung Jesu beschreibt einen Lebensstil, der zutiefst dem biblischen Verständnis von Weisheit entspricht. In Gottes Augen ist es weise, sich zuallererst für das Reich Gottes zu interessieren und sein ganzes Leben in den Dienst für das Reich Gottes zu stellen. Gott verspricht, dass er einen solchen Lebensstil segnen wird. In unserem Bibeltext geht es nun in den folgenden Versen um die Eigenschaften der Weisheit. In Vers 12 heißt es: Ich, die Weisheit, wohne bei der Klugheit und weiß guten Rat zu geben. Hier wird deutlich, dass es nicht dumm oder naiv ist, sich auf Gottes Wort und seinen Rat einzulassen. Es ist guter Rat, den Gott zu geben hat. Sich nach Gottes Wort zu richten, wird Menschen langfristig gesehen niemals schaden, auch wenn es auf den ersten Blick manchmal anders aussieht. Im nächsten Vers wird eine weitere Eigenschaft der Weisheit deutlich. Die Furcht des Herrn hasst das Arge. Hoffart und Hochmut, bösem Wandel und falschen Lippen bin ich Feind. Oder wie die Gute Nachricht Bibel übersetzt, dem Herrn gehorchen heißt, das Böse hassen. Ich verabscheue Überheblichkeit und Hochmut, unrechtes Tun und lügnerisches Reden. Es ist eine Eigenschaft der Weisheit, Überheblichkeit, Hochmut und Lügen zu hassen. Diese Dinge sind in der Gesellschaft heute ziemlich weit verbreitet. Sie begegnen uns auf Schritt und Tritt in unserem alltäglichen Leben. Doch Weisheit ist offensichtlich. Sie entspricht dem Charakter Gottes und dieser Charakter wurde in Jesus Christus offenbart. Überheblichkeit, Hochmut und Lügen sind Dinge, die er hasst. Wenn wir zu Jesus gehören, dann werden wir diese Dinge genauso ablehnen. Ich lese weiter ab Vers 14. Mein ist beides, Rat und Tat. Ich habe Verstand und Macht. Durch mich regieren die Könige und setzen die Ratsherren das Recht. Durch mich herrschen die Fürsten und die Edlen richten auf Erden. In den biblischen Büchern der Propheten, besonders im Buch Daniel, wird mit verschiedenen Nuancen immer wieder der Gedanke wiederholt, Zitat, dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie geben kann, wem er will. Dieser Gedanke ist unglaublich. Es ist unglaublich zu begreifen, dass Gott über alle Angelegenheiten, die hier auf der Erde passieren, den Überblick hat und nicht von den Mächtigen dieser Welt abhängig ist. Egal wie gottlos sich eine Nation auch verhält, Gott setzt sich über sie hinweg und sein Wille kommt zur Vollendung. Gerade in unserer heutigen Zeit, in der der Terror manchmal ohne Vorwarnung zuschlägt und Menschen willkürlich getötet werden, ist dies ein großer Trost. Gottes Macht und seine Herrschaft stehen über den Terrorregimen dieser Welt. Nicht er muss sich ihrem Willen beugen. Gott beherrscht auch die Diktatoren dieser Welt. Nicht sie herrschen über ihn. Und dann kommt in unserem Bibeltext in diesem Zusammenhang ein Satz, der sehr tröstlich ist. Vers 17. Ich liebe, die mich lieben, und die mich suchen, finden mich. Salomo, von dem diese Sprüche aufgeschrieben wurden, hat diese Erfahrung schon ganz früh in seinem Leben gemacht. Er hat als junger König Gott um Weisheit gebeten, und er hat erlebt, dass Gott ihm Weisheit gegeben hat. Er hat als junger Mensch angefangen, Gott zu suchen, sobald er König wurde, und Gott hat sich ihm offenbart. Salomo wusste genau, dass Gott ihm seine einzigartige Weisheit gegeben hat. Die gute Nachricht für uns heute ist, Gott möchte auch uns Weisheit schenken. Er ist darauf vorbereitet, ja, er wartet sogar darauf, dass er sie uns geben kann. Die Frage ist nur noch, ob wir bereit sind, die Bedingungen anzunehmen und unseren Teil dazu beizutragen, ob wir schon in jungen Jahren Gottes Wort lieben und es sorgfältig studieren. Das ist der Weg Gottes, Weisheit zu erlangen. Weisheit ist, vom Verständnis der Bibel her, sowohl als Gabe Gottes zu sehen, aber auch als menschliche Errungenschaft zu verstehen. Deshalb ist die Aneignung von Weisheit ein lebenslanger Prozess, auch weil Weisheit jeden Lebensbereich prägen und bestimmen soll. Gott möchte uns durch seine Weisheit helfen, in unserem persönlichen Leben mit der ganzen Bandbreite der menschlichen Lebenserfahrungen von Liebe bis Leid umzugehen. Schauen wir uns die nächsten beiden Verse in Kapitel 8 des Sprüchebuches an. Sie malen uns vor Augen, wie gut und wie wunderbar es ist, sich nach Gottes Weisheit auszustrecken. Es heißt dort, Reichtum und Ehre ist bei mir, bleibendes Gut und Gerechtigkeit. Meine Frucht ist besser als Gold und feines Gold und mein Ertrag besser als erlesenes Silber. Gottes Geschenke bestehen nicht in Immobilien oder Lagerhäusern. Nein, seine Geschenke sind wunderbare geistliche Geschenke. Jemand hat einmal gesagt, Weisheit belohnt diejenigen, die sie lieben. Erst einmal geht es um geistlichen Ertrag oder Früchte. Aber dass ein Leben, welches beschenkt ist durch Gottes Weisheit, manchmal auch auf den materiellen Besitz Auswirkungen hat, zeigen die nächsten beiden Verse. Ich wandle auf dem Wege der Gerechtigkeit mitten auf der Straße des Rechts, dass ich versorge mit Besitz, die mich lieben und ihre Schatzkammern fülle. In der Bibel wird an vielen Stellen auch der Zusammenhang zwischen Gottesfurcht oder einem weisen Lebensstil und materiellem Wohlergehen aufgezeigt. Bestimmte Taten haben in der Bibel immer bestimmte Folgen. Man nennt dies auch den Tun-Ergehen-Zusammenhang. Allerdings dürfen die positiven Konsequenzen nicht als Selbstzweck des weisheitlichen Handelns verstanden werden. Das heißt, es wird niemals dazu aufgefordert, weise zu handeln, damit man die positiven Konsequenzen erlebt, sozusagen zum Selbstzweck, sondern immer geht es um die Beziehung zu Gott, die stets an erster Stelle steht. Die nächsten Verse führen uns zu einem weiteren Abschnitt in Kapitel 8 des Sprüchebuches. Die Verse 22 bis 36 machen deutlich, dass die Weisheit schon vor der Schöpfung da war. Hier zunächst die Verse 22 und 23. Der Herr hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf, von Anbeginn her. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die Erde war. Das sagt die Weisheit von sich selbst, als ob sie eine Person wäre. Aber wenn wir diese Verse hören, dann merken wir an ihrem Inhalt, dass sie sich auch auf Jesus Christus, den Sohn Gottes, übertragen lassen. Es gibt sogar eine Stelle im Neuen Testament, die sich ganz ähnlich anhört. Im Johannesevangelium steht in den ersten beiden Versen, »Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott.« Schon vor langer Zeit, in der Ewigkeit, war er Gott und er war am Anfang bei Gott. Er, der keinen Anfang hat, war im Anfang, denn im Anfang war das Wort. Er war im Anfang schon da, das drückt die Vergangenheitsform hier aus. Jesus sagt, niemand kennt den Sohn außer dem Vater. Wir könnten Jesus nicht kennen, wenn der Vater und der Sohn nicht den Heiligen Geist in unsere Herzen gesandt hätten. Eine Person, die gerettet ist, kann in Christus ruhen und ihn anbeten. Wir leben heute mitten unter Menschen, die nicht an Jesus glauben. Aber lassen wir die Skeptiker skeptisch bleiben. Unsere Beziehung ist eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Er ist das Wort, wie es in Johannes 1, Vers 1 steht. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Welch eine großartige Feststellung. Zurück zum Buch der Sprüche, Kapitel 8. Dort heißt es ab Vers 24, als die Meere noch nicht waren, ward ich geboren, als die Quellen noch nicht waren, die von Wasser fließen. Ehe denn die Berge eingesenkt waren, vor den Hügeln ward ich geboren, als er die Erde noch nicht gemacht hatte, noch die Fluren darauf, noch die Schollen des Erdbodens. Als er die Himmel bereitete, war ich da, als er den Kreis zog über den Fluten der Tiefe. Hier ist von der Weisheit die Rede, die da war, als Gott die Erde geschaffen hat. Bevor alles erschaffen wurde, wurde die Weisheit bereits aktiv. Auch diese Worte lassen sich wiederum auf Jesus Christus übertragen. In Johannes 1, Vers 3 heißt es, alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Also, alles ist durch Christus geschaffen. In wunderschön poetischen Worten beschreibt Salomo diesen Schöpfungsvorgang weiter in den nächsten Versen. Als er die Wolken droben mächtig machte, als er stark machte die Quellen der Tiefe, als er dem Meer seine Grenze setzte und den Wassern, dass sie nicht überschreiten, seinen Befehl, als er die Grundfesten der Erde legte. Haben Sie je am Ufer eines Meeres gestanden und sich überlegt, warum das Wasser nicht überläuft? Warum bleibt das Wasser dort, wo es ist? Hier in unserem Text heißt es, er setzte dem Meer seine Grenze und den Wassern, dass sie nicht überschreiten, seinen Befehl. Gott hat gewissermaßen ein Gesetz erschaffen, das das Meer in seinen Grenzen hält. Und als dies geschah, weiter ab Vers 30, da war ich als sein Liebling bei ihm. Ich war seine Lust täglich und spielte vor ihm alle Zeit. Ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine Lust an den Menschenkindern. Ohne Jesus Christus ist nichts von allem entstanden, was je entstanden ist. Alle Dinge sind durch ihn gemacht. Er ist der Erstgeborene von aller Schöpfung. Er ist über alles erhaben. Warum? Weil der Vater durch ihn alles ins Dasein gerufen hat. Er ist der ungeschaffene Gott, und er war seine Lust täglich und spielte vor ihm alle Zeit. Diese wundervolle Wonne und Freude kommt zu uns durch die wunderbare Gnade Gottes. Im letzten Abschnitt von Kapitel 8, zu dem wir jetzt kommen, wirbt die Weisheit noch einmal intensiv darum, auf sie zu hören und ihr zu folgen. Wie eine Mutter, die darum wirbt, dass ihre Kinder auf ihre Worte hören und ihre Ermahnungen nicht in den Wind schlagen. Um die Dringlichkeit und Bedeutsamkeit dieser Entscheidung deutlich zu machen, werden hier auch die Folgen und Konsequenzen des jeweiligen Handelns genannt. Ich lese die Verse 32 bis 36. So hört nun auf mich, meine Söhne, wohl denen, die meine Wege einhalten. Hört die Mahnung und werdet weise und schlagt sie nicht in den Wind. Wohl dem Menschen, der mir gehorcht, dass er wache an meiner Tür täglich, dass er hüte die Pfosten meiner Tore. Wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen vom Herrn. Wer aber mich verfehlt, zerstört sein Leben. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Dies sind sehr klare und eindringliche Worte. Hier gibt es nur ein Entweder-Oder, nur ein Ja oder Nein. Entweder Leben oder Tod. Jeden dieser Sätze können wir auch wieder auf Christus übertragen. Wer Christus findet, der findet das Leben. Wenn Sie Christus haben, dann haben Sie das Leben. Aber wenn Sie Christus ablehnen, dann lieben Sie den Tod. Das war's mal wieder. Das war eine weitere Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Ich bedanke mich fürs Zuhören und Mitdenken und wünsche Ihnen, dass Sie glauben können. Glauben an Jesus, der die Weisheit in Person ist. Seien Sie seiner Güte anbefohlen.